erstmal dieses Zutrauen zu haben, dass auch junge Menschen ganz gut für sich wissen können, was gut ist. Und dass ich nicht glaube, dass ich das nur, weil ich Erwachsener bin oder erwachsen und auch Erwachsener, erfahrener oder wissender, dass ich das bestimmen darf. So, das ist so dieses, das trifft sich für mich wirklich nochmal an der Stelle von Gleichwürdigkeit und Augenhöhe, Partizipation.
Ja, herzlich willkommen bei unserem Podcast Perspektive Pflegekinderhilfe, dem Podcast, den wir im Rahmen der Qualitätsoffensive NRW durchführen dürfen. Der ist beauftragt von den beiden Landesjugendämtern in Nordrhein-Westfalen, dem LVR und dem LWL, und finanziert vom NRW-Ministerium. Mein Name ist Dirk Schäfer und ich bin der Host von diesem Podcast mit meinem Team hier vom Perspektive-Institut in Bonn. Und wir haben heute die große Freude, die Mona Sabak bei uns im Gespräch zu haben. Sie ist Fachberaterin im Vinzenzwerk in Münster und arbeitet da als Co-Beraterin und ist freiberuflich, aber auch als systemische Beraterin und Supervisorin aktiv. Wir haben uns bei ganz unterschiedlichen Fachtagungen immer wieder getroffen und haben miteinander gesprochen, kennen uns jetzt noch gar nicht so wahnsinnig lange und gut, waren aber beide der Überzeugung, dass das gut funktionieren kann, wenn wir beide zusammen einen Podcast aufnehmen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass du heute den Weg auf dich genommen hast, zu uns gekommen bist und jetzt für dieses Gespräch bereitstehst. Herzlich willkommen, Mona, bei uns hier in Bonn. Mona, erste Frage an dich ist, was sollten die Menschen über dich wissen? Also was wäre dir wichtig, was die, die zuhören, über dich wissen sollten?
Also erstmal hallo Dirk und auch hallo an alle Zuhörenden. Ich freue mich auch hier zu sein und danke dir für die Einladung. Und du hast mich ja schon skizziert und auch schon beschrieben. Und ich würde sagen, ergänzend meiner beruflichen Biografie greife ich jetzt über 10 Jahre Berufserfahrung zurück in verschiedenen Hilfe zur Erziehung, Stationen, vollstationär und teilstationär, und würde auch sagen, davon bin ich geprägt. Vor allen Dingen hat mich aber auch meine systemische Weiterbildung oder meine Weiterbildung geprägt, auch nachhaltig dahingehend, wie ich glaube, Menschen begegnen zu wollen und was ich als hilfreich erachte, gerade wenn ich an die Arbeit mit jungen Menschen denke, die ja immer auch von ihren Familien umgeben sind, unabhängig davon, ob sie zu Hause leben oder einen anderen Lebensort haben. So. Und bin aktuell hier noch in den Endzügen meiner supervisorischen Ausbildung, was auch nochmal so einen großen Unterschied erzeugt hat in meiner Haltung, was ich glaube, wie Beratung aussehen kann. Und ja, würde sagen, das ist so ein Ausschnitt von mir. Ich komme aus Dortmund. Habe einen 4-jährigen Sohn, vielleicht noch ein bisschen was Privates. Bin letztes Jahr 40 geworden. Genau.
Okay, ja, danke. Dann haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen ein Bild von dir und können, glaube ich, uns ein bisschen drauf gefasst machen, uns heute der Pflegekinderhilfe aus unterschiedlichen Perspektiven anzunähern, die aber immer eine Verankerung haben in so einer systemischen Grundhaltung, die man, glaube ich, bei dir voraussetzen kann. Meine Vermutung, bei allem, was du so zu bestimmten Themen zu sagen hast, spielt es eine enorm wichtige Rolle. Und was ich in den Aufeinandertreffen mit dir erlebt habe, auch mit einer wirklich starken Ausrichtung auf die Belange und Themen und Interessen der jungen Menschen selbst. So, das war, glaube ich, auch was immer wieder eine wichtige Rolle gespielt hat. Und was ich auch interessant finde, ist sozusagen den Blick darauf zu richten, wir haben es in einem System der Pflegekinderhilfe immer damit zu tun, dass es um junge Menschen geht, deren Pflegeeltern und auch ihre leiblichen Eltern. Und so habe ich dich immer wahrgenommen, auch dafür stehst du. Und da würde ich gerne heute mit dir ein paar Themenschwerpunkte in den Blick nehmen und einfach verstehen, was hast du dazu zu sagen? Welche Gedanken beschäftigen dich an der Stelle?
Gerne.
Okay. Und starten würde ich gerne auch mit dir direkt zu diesem Thema der systemischen Haltung in der Pflegekinderhilfe. Und würde gerne ganz allgemein mal mit der Frage beginnen, was bedeutet es eigentlich für dich, systemisch zu denken und zu arbeiten?
Also bevor ich jetzt loslege, finde ich nochmal ganz wichtig zu markieren und zu beschreiben, dass die systemische Haltung durch viele verschiedene Faktoren geprägt ist und ich auch ganz bewusst sage, das ist eine Entscheidung von mir. So, das ist auch nicht die Wahrheit oder die Wirklichkeit, sondern es gibt eine bewusste Entscheidung, diesen Ansatz zu verfolgen, weil ich eben von der Wirksamkeit überzeugt bin und weil ich auch sagen würde, es gibt eine große Passung zu dem, wie ich auf Menschen zugehen möchte, wie ich Menschen begegnen möchte und das eigentlich schon seit jeher so. Und die systemische Haltung, also das, was ich heute nennen möchte, was ich wichtig finde und hilfreich finde mitzudenken, ist vor allen Dingen, dass Beobachtung nicht ohne Beobachter stattfindet. So. Das bedeutet, dass wenn ich was beobachte als Fachkraft oder Beraterin, Berater oder Pflegemutter, wird meine Wahrnehmung immer davon geprägt sein, wie ich die Situation gerade erfasse. So. Und da kann sowas reinfließen wie, was habe ich für eine berufliche Biografie, was habe ich gelernt, welche Schule verfolge ich, aber auch meine Stimmung, meine Ängste und Gefühle. Und ich finde es so essentiell, das mitzudenken, weil das nochmal vor allen Dingen auf was abzielt, was im Systemischen auch stark verankert ist. So, es gibt keine allgemeingültige Wirklichkeit. Also Beobachtung fließt immer durch den Beobachter oder die Beobachterin. Wir sind Kontext, so auch das mitzudenken. Und es wird eine Färbung geben durch meine Wahrnehmung. Und dadurch entstehen Unterschiede. Und diese Unterschiede dürften sein. Und ganz nah daran gelegt ist eben so die Idee auch des Konstruktivismus. Also so, das bedeutet eben nochmal im Genaueren, dass Wirklichkeiten nicht objektiv beschrieben werden können, dass sie Konstrukte unserer Wahrnehmung sind, die mit Sinn ausgestattet ist und eben unterschiedlich ausfallen kann. Und ja, das ist sowas, was so, finde ich, so die Meilensteine, also so das ganz Grundsätzliche, im Systemischen, also in der systemischen Haltung und in der Idee, systemisch zu arbeiten, für mich da liegt und eben aufgrund dessen auch Unterschiede möglicherweise produziert in der Idee, wie ich als Beraterin in Familien gehe. Also in dem Moment, wo ich keine Überzeugung habe von Wirklichkeit und immer mitdenke, ich bin Kontext, es ist gefiltert durch meine Augen, durch meine Wahrnehmung und meine Stimmung und Gefühle, tut sich auch sowas auf wie, darf ich das auch nochmal öffnen? Darf ich das zur Verfügung stellen? Darf ich in eine Multiperspektive gehen? So, also eher auch zirkulär zu denken, in Wechselwirkung zu denken und nicht linear-kausal. Also ich gebe was rein und es kommt was raus, sondern es entsteht was zwischen Menschen, es entsteht was in Beziehung. So, das ist sowas ganz Wesentliches. Und das bedeutet dann auch in der Praxis einen Unterschied dahin, wie ich glaube, beraten zu können. Und was meine Interventionen sein können. So.
Okay, das ist ja schon mal also sehr komplex und umfassend, so was du gerade beschrieben hast. Und wenn man das alles ernst nimmt und versucht im Blick zu behalten, kommen wir gleich vielleicht auch noch drauf, hat das unheimlich viel mit selbstreflexiven Prozessen ja zu tun, ne, die man sich sozusagen immer vergegenwärtigen muss, damit man überhaupt in der Lage ist, das eine von dem anderen zu unterscheiden, auseinanderzuhalten. Ich würde gerne an einer Stelle so ein bisschen nachfassen. Gibt es sowas wie grundlegende Prinzipien in der systemischen Haltung, die du gerade für die Pflegekinderhilfe besonders relevant findest? Also vielleicht auch in diesem besonderen Konstrukt, dass es ja ein junger Mensch mit meistens zwei Familien ist. So, würdest du da sagen, da gibt es irgendwas ganz Besonderes zu beachten?
Also in dem Kontext von Pflegekinderwesen finde ich vor allen Dingen wichtig, mir zu denken, so inwieweit schaffe ich es, allen Akteuren dieses Systems gleichwürdig zu begegnen, weil möglicherweise gibt es ja Unterschiede in der Vorgeschichte zu dem, was mir auch schon zur Verfügung gestellt wird durch Jugendämter oder Berichte. Und durch die Komplexität des Systems, also wir können möglicherweise von zwei Elternschaften sprechen, von einem jungen Menschen, von Helfern, die schon im System sind, eben da immer wieder mitzudenken, gelingt mir sowas wie Allparteilichkeit, also das ist auch so eine Prämisse von systemischem Arbeiten und Wirken, nicht, dass Allparteilichkeit herzustellen sei so, aber immer wieder zu bemerken, wenn ich es möglicherweise nicht bin. Also so, dass wir nie neutral in Kontakt gehen können, ist so nicht, also das Ziel ist nicht Neutralität, aber zu bemerken, wenn es ein Ungleichgewicht gibt. Und im Zusammenhang eben mit Pflegekindern und Pflegeeltern und Eltern eben diesen Aspekt von gleichwürdig mitzudenken, auch in einer Unterscheidung zu gleichberechtigt, so finde ich spannend. Und was bedeutet das eigentlich und was bedeutet das dann eben auch, wie ich den Menschen begegne? So.
Erklärst du uns einmal den Begriff gleichwürdig ein bisschen ausführlicher, was du damit meinst und was du vielleicht auch da mit Blick auf die unterschiedlichen Beteiligten im Pflegekinderhilfe-Setting so also besonders wichtig findest?
Also der Begriff ist geprägt von Jesper Juul, das ist ein skandinavischer Familientherapeut gewesen, so. Und die Idee dahinter beinhaltet, allen Menschen unabhängig von ihrer Herkunft erstmal gleichwürdig zu begegnen, indem dass es für mich keinen Unterschied machen sollte, was ich von Menschen gehört habe, was sie getan haben, indem dass ich ihnen auf Augenhöhe, also das hat dieses Gleichwürdige impliziert, dass begegnen kann, so. Und ich keine Unterscheidung machen im Wert dieser Menschen, so. Oder in Zuschreibung oder indem ich irgendwie in Vorurteile gehe. So, alles das bedeutet für mich eher was Ungleichgewichtiges, was so dem Gleichwürdigen widerspricht. Und mir ist dabei immer ganz wichtig, irgendwie anzuerkennen, dass ich nur Ausschnitte von diesen Menschen zur Verfügung gestellt bekomme. Ich werde diese Menschen niemals in ihrer Gänze verstehen, so, und erfassen können in ihren Geschichten. Ich glaube fest daran, dass jedes Verhalten gute Gründe hat, so. Und dadurch gelingt es mir ziemlich gut, wenn ich das mitdenke, immer wieder auch Augenhöhe herzustellen. Was, und das ist gleichzeitig, also ich mag den Begriff der Gleichzeitigkeit, den werde ich, glaube ich, heute auch häufiger nochmal benennen, also nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch oder ein Und. Nicht bedeutet, dass wenn Eltern ihre Kinder nicht gut versorgt haben, es keine Verantwortungsübernahme an der Stelle braucht. Und ich glaube, dass das möglich ist. Ich kann Verantwortung benennen, auch vor jungen Menschen, und gleichzeitig Eltern auf Augenhöhe begegnen. So. Auch wenn es manchmal Beschreibungen und Beobachtungen gibt, die dazu einladen könnten, in so ein Ungleichgewicht und eher in eine Verurteilung zu kommen. Mhm. So.
Also das ist, glaube ich, ein Punkt, der, wo ich sagen würde, da teilen wir eine grundlegende Überzeugung, was auch die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit leiblichen Eltern so angeht, ne, die aber ja in der Pflegekinderhilfe an einigen Stellen noch nicht weit entwickelt ist. Also wo ich wirklich auch im Vergleich zu anderen Feldern manchmal überrascht bin, wie schwer genau dieser Punkt fällt. Ich glaube, weil das auch immer was damit zu tun hat, dass sozusagen das Menschen schwerfällt, auch Fachkräften schwerfällt, die Schuldfrage nicht zu stellen und nicht einen Schuldigen auszumachen, den man verantwortlich machen kann für die Misere des Kindes, und deshalb es schwerfällt, dann mit den Menschen so zu arbeiten, wie du es gerade eigentlich beschrieben hast, nämlich losgelöst davon, in einer gleichwürdigen Begegnung diese Zusammenarbeit herzustellen.
Ja. Da bin ich sehr anschlussfähig, wenn ich dir so zuhöre, was du beschreibst, dieses Phänomen, dass es möglicherweise den Beteiligten im Pflegekinderwesen manchmal und nicht immer, ich möchte auch auf keinen Fall Pauschalaussagen irgendwie treffen, und das bleibt auch nur meine Beobachtung, auch das ist mir nochmal wichtig zu sagen, aber dass es durch Vorgeschichten, durch unterschiedliche Funktionen auch im System, also wenn ich als Jugendamt auch machtvoll eingreife, was ich auch spannend finde, wenn wir über auch Machtgefälle sprechen, es ist ja ein machtvolles Eingreifen in ein Familiensystem, ein Kind in Obhut zu nehmen, so, aus Schutz, dann brauche ich ja vielleicht auch nochmal eine andere Brille, um das auch gut vertreten zu können. Also wie sehr kann mir das dann gelingen, irgendwie in was Gleichwürdiges zu kommen bei dem Schmerz und auch möglicherweise traumatischen Erlebnissen, die ich ja auch Menschen zufüge, so. Ja. Und ich glaube eben auch, dass Menschen sehr kausalitätsliebend sind, und das, was du gerade angesprochen hast mit der Idee von Schuld, Tätern, Opfern, das sind auch so Begriffe, die ich oft höre, die reduzieren so Komplexität und bringen Handlungsfähigkeit. So in der Idee, jetzt wissen wir es ja. Und das entgegnet so ein bisschen der Idee der Komplexität, die anstrengend sein kann, die vielleicht nicht so schnell gangbar ist, so nächste Handlungsschritte zu überlegen. Und das ist so was Wesentliches für mich auch in dem. Und ich würde immer auch mitdenken, welche Rolle hat der jeweilige Akteur des Systems und welche guten Gründe gibt es dann auch wieder dafür? Was ist auch der gute Grund, eher von Tätern und Opfern zu sprechen? So, und das aber zu bemerken und nicht als Wahrheit anzuerkennen, ja, in der möglichen Festigungsspanne, die dadurch entsteht. Also so Schließung kann eben auch schnell zu Festigung führen. Und das finde ich gefährlich, wenn wir auf einmal doch von sowas wie Wahrheit sprechen. Mhm. Weil wir wissen ja, das ist der Täter, das ist das Opfer, das sind die Eltern, die es nicht geschafft haben. So, ne, die sich nicht für ihre Kinder interessieren. Väter, die keine Rolle spielen. Das sind so Sprachphänomene, die ich immer wieder höre, wo ich irgendwie finde, ey, wir haben eine Verantwortung als Fachkräfte und Sprache schafft Wirklichkeit. Das ist auch so eine meiner Überzeugungen und das macht für mich einen Unterschied, ob ich darüber spreche, Eltern interessieren sich nicht für ihre Kinder oder Eltern schaffen es vielleicht einfach gerade nicht, in Kontakt zu gehen. Das ist bedeutungsvoll so.
Absolut.
Und ja, jetzt schweife ich ein bisschen ab.
Ich glaube, das passt genau richtig. Also meine nächste Frage wäre gewesen zum Thema Sprache. Und da hast du jetzt im Grunde genommen vorweggegriffen, was das für eine Einflussgröße ist und wie behutsam man und wie sensibel man mit bestimmten Begriffen auch sein muss, weil man auch im Gegenüber ja was auslöst, sowohl also bei sich zur Festigung beiträgt, als auch beim Gegenüber was auslöst. Und mir geht die ganze Zeit irgendwie durch den Kopf, dass wir bleiben bei der Pflegekinderhilfe heute, aber das, was du beschreibst, ist natürlich gesamtgesellschaftlich gerade auch hart angegriffen. Also, dass man Komplexität zulässt und dass man nicht vereinfacht und dass man nicht Schuldzuschreibung in der Gesellschaft versucht festzulegen und damit politisch Wirkung zu entfalten und so. Also, das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, wo wir uns heute sehr fokussieren auf die Situation innerhalb der Pflegekinderhilfe, aber eigentlich ja eine grundlegende Haltung und eine Überzeugung in der Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, die gesamtgesellschaftlich von Relevanz ist.
Mhm. Und ich finde das spannend, das mitzudenken. Also das ist ja auch eine Idee in der systemischen Haltung, Kontexte zu erweitern, ne, von einer ganz kleinen Ebene auf eine größere zu gehen, gesamtgesellschaftliche Entwicklung mitzudenken, weil die beeinflussen unser Handeln. So. Und diesen Aspekt, den du angesprochen hast, vom Pluralismus möglicherweise, als ich vorhin hier angekommen bin und du mich gefragt hast, ob ich einen Kaffee möchte, und dann berechtigterweise die Frage stelltest, ob ich normale Milch, also Kuhmilch möchte so. Das habe ich dann ja bejaht, aber darum soll es ja nicht gehen. Habe ich nochmal gedacht, so genau das ist so, das zeigt nochmal die Komplexität unserer Welt. Also wir leben in pluralistischen Lebensformen durch Digitalisierung, Instagram und anderen Zugängen. Gibt es so eine Vervielfältigung von Informationen und eine hohe Verunsicherung. So. Und das ist, glaube ich, etwas so, wo die systemische Haltung total gut zu passt, weil die systemische Idee verfolgt nicht richtig und falsch, wahr oder unwahr, sondern impliziert sowas wie, es darf gleichzeitig unterschiedliche Ideen geben und Betrachtungsweisen auf Familien. Ich reduziere jetzt nochmal so den Ausflug ins Gesamtgesellschaftliche, auf Familien, auf junge Menschen, auf Ideen zu jungen Menschen, so. Und es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern es ist nicht mehr möglich, in der Vervielfältigung der Schulen, der Zugänge, sowas wie richtig und falsch zu benennen. So, ne? Kurt Buchinger, das ist ein Dozent an der Wiener Uni, der hat viel zu Supervision, das ist ja ein Kontext, der mich auch sehr befasst und ich würde sagen, der ist auch nicht so weit weg von systemischer Beratung, der genau diese Phänomene anspricht, in Kliniken arbeiten, Tiefenpsychologen, Verhaltenstherapeuten, systemische Therapeuten. Und die werden erstmal keine Einigung finden. Und darum geht's auch nicht. Es geht darum, Gleichzeitigkeit da lassen zu dürfen, auch die unterschiedlichen Schulen und Haltungen anzuerkennen, in der Überzeugung, dass mein Gegenüber genauso überzeugt von seinen Werten sein wird, wie ich es bin, so, und dass das sein darf. Um dann eher zu schauen, und da finde ich die Metapher der Landkarte und der Landschaft total hilfreich. Also im Systemischen gibt es auch viel, nochmal so die Idee mit Metaphern und Bildern eher zu arbeiten. Das regt auch was anderes in unserem Gehirn an, lässt so Wechselwirkungen und Kreativität entstehen. Und bei Landschaft und Landkarte ist eben die Beschreibung, wir werden niemals die Landschaft erfassen. Es sind immer Landkarten. So, ob ich jetzt tiefenpsychologischen Blick auf einen jungen Menschen habe oder einen systemischen, es wird immer ein Ausschnitt sein. Und es lohnt sich, mal wieder zurückzugehen und in der Landschaft sich umzugucken, so, und vielleicht was Neues zu entdecken. So, und das finde ich als Metapher auch sehr, sehr schön und sehr explizit beschreiben, was auch systemisches Denken und Handeln irgendwie ausmachen kann.
So. Okay, ja, spannendes Bild, mit dem man viel, glaube ich, machen kann. Ich habe gerade überlegt, ob es ganz sinnvoll wäre, mal auch vielleicht in einem kleinen Kontrast, aber da bin ich mir gar nicht so sicher, ob es einer sein muss, müsstest du vielleicht gleich entscheiden, mal zu gucken auf dieses Spannungsfeld, was wir haben zwischen Zuschreibung, Diagnosen und auf der anderen Seite auch der Idee der systemischen Beratung. Ne, also wie man da auch nochmal vielleicht eine Idee davon kriegt, wie gehen wir denn eigentlich damit um? Wo liegen die Chancen und Risiken von Diagnosen möglicherweise? Und wie können wir einen Umgang mit Diagnosen entwickeln, der eben nicht so zuschreibend und eingrenzend für Kinder und Jugendliche wird? Vielleicht hast du da ja eine gute Idee oder vielleicht auch eine Erfahrung bereits gemacht, wie man das auch unter einen Hut kriegen könnte.
Mhm. Ja, also ich finde das einen ganz spannenden Aspekt, weil in meiner Beobachtung ja eben schon viele Pflegekinder immer wieder damit, also Zugänge zu Psychotherapeuten und Diagnosen haben, in der Idee, Verhalten nochmal anders zu verstehen oder erklären zu können, was wieder so die Kausalitätsliebe, glaube ich, der Menschen so entspricht. Und du hast es gerade auch schon schön geframed. Ich würde immer sagen, Diagnosen an sich sind irgendwie nichts Schlechtes. Aber die Frage, die ich mir dabei stelle, ist, wie ist der Umgang damit? So, und ich glaube, da gibt es Spielräume. Und ich würde sagen, es ist eine Folie, die ich auflegen kann, um einen jungen Menschen zu betrachten. Er wird aber, so die Diagnose wird diesen Menschen niemals in seiner Gänze, also ein Pflegekind oder ein Kind, niemals in der Gänze erfassen können. Und das ist so das, was ich als Phänomen schon beobachte, die Einladung dazu, eher in was Zuschreibendes zu kommen und in was Einengendes und in sowas wie Wahrheit. Also jetzt wissen wir es ja, es ist die ADHS-Störung, es ist die Bindungsstörung. Die Einladung ist groß, immer auch mit den guten Absichten handlungsfähig zu sein und es zu wissen. So, jetzt wissen wir es so. Und es wird eben an der Stelle nicht immer, und damit will ich auch irgendwie keine Gesamt- und Pauschalunterstellung treffen, aber ich beobachte sowas, dass Beziehung, andere Kontexte dann nicht mehr so mit angeguckt werden. Also wenn ich ein Kind als auffällig beschreibe, was auch immer ja wieder viel mit mir zu tun haben wird, also dann bin ich wieder so, ne? Da würde ich auch immer die Frage stellen, und wo gibt es Unterschiede? Also wo, und das ist sowas, was ich bei Diagnostiken manchmal vermisse, dass sie was sehr Festes haben und Menschen irgendwas geben und Menschen möglicherweise zu etwas machen. Sie bekommen eine Krankheit, also das auch nochmal mitzudenken. Und wie hilfreich das ist. So, die Frage stelle ich mir. Wie hilfreich ist es, eine Zuschreibung zu bekommen, die mich in die Kategorie krank irgendwie einordnet, auch als junger Mensch? Und gleichzeitig darf es ja was Erleichterndes haben. Also auch das beobachte ich, dass auch junge Menschen sich anders verstehen oder glauben zu verstehen. Aber ich würde immer mitdenken, wenn ich glaube, jeder Mensch hat Ressourcen und ist befähigt irgendwie oder darf befähigt werden, sich wirksam zu fühlen in seinem Selbstwert, sich Kontexte zu verschaffen, wo sowas wie Einwirken und nicht Ohnmacht und nicht Macht so stattfindet, frage ich mich, ist es dann hilfreich, dass ich mich krank fühle? So. Mhm. Würde ich erstmal zumindest als zu diskutieren so in den Raum stellen. Ne? Und ich meine eben auch zu beobachten, so im Beraterinnen-System von Pflegekindern oder Fachkräften, die Pflegekinder umgeben, sei es ein Mensch im Jugendamt oder eben Berater, die direkt von den westfälischen Pflegefamilien aufsuchend arbeiten und dann in dem Kontext auch Therapeuten oder Ärzten, dass es auch sowas gibt wie eine Unterscheidung in der Wahrheit, also so ein Gefälle von Therapeut und Patient. So, und wenn dann ein Therapeut was erkennt, dann hat das für mich ganz oft so eine Wirkung von, das ist es jetzt. Mhm. Und das ist eben entgegen dem, der systemischen Idee, die eher so eine Haltung des Nichtwissens. Ich will den jungen Menschen oder also die Person, die mir gegenüber sitzt, sehen und erkennen, ihr zuhören, sie fragen, sie in ihrer Selbstorganisation anregen. Da gibt es schon ein großes, wirkliches Spannungsfeld.
Ja, das finde ich auch. Also das wird deutlich so, wie du das jetzt beschrieben hast. Mir geht noch so ein bisschen durch den Kopf gerade so eine Hypothese, ob du der gegebenenfalls zustimmen würdest. Wir müssen ja, hast du ja auch eben gesagt, einen Umgang finden mit Diagnosen. Und die Frage, die sich mir manchmal stellt, ist, haben wir da einen irgendwie gearteten Machtüberhang, der sozusagen medizinischen Diagnosen erhöht im Vergleich zu anderen Beobachtungen oder Einschätzungen? Und wäre es nicht hilfreich, wenn wir in die Lage kämen, auch als sozialpädagogische Fachkräfte beispielsweise, die Diagnosen deuten und in irgendeiner Form damit auch einen Umgang dann entwickeln, zum Beispiel auch mit den Menschen zusammen? Also nicht, dass man die ablehnt, die Diagnostik, sondern dass man sie anerkennt, dass man versucht, sie zu verstehen und dann aber in der Pflegekinderhilfe beispielsweise mit den jungen Menschen, mit den Pflegeeltern, mit den Eltern darüber nachdenkt, und was macht es jetzt eigentlich hier mit uns in unserer Realität? Also wie fangen wir an, damit einen Umgang zu entwickeln? So, das, aus meiner Sicht würde das die Schärfe und die Dominanz aus der Diagnose ein bisschen rausnehmen, wenn man sagt, okay, wir wissen das jetzt, wir wissen auch andere Dinge und damit fangen wir jetzt an, was zu machen. Und Idee dabei wäre, gelingt es uns dann vielleicht besser, auch Diagnosen so zu nutzen, dass für junge Menschen, für Kinder und Jugendliche entwicklungsförderliche Bedingungen geschaffen werden und eben nichts Einengendes, Einschränkendes, was bei den Zuschreibungen ja häufig passiert.
Ja, also wir haben da ja eingangs auch mit gestartet, ne, dass es so um den Umgang damit gibt. Und für mich wird die Unterscheidung darin schon liegen, es als eine Möglichkeit zu sehen, Verhalten zu erklären, so. Und dadurch wird ja schon was weich. Also so, ne, das nochmal zu nutzen und zu schauen, was ist das Hilfreiche. Also für junge Menschen werden ja auch manchmal Förderung und Unterstützung erst möglich durch Diagnosen, auch das mitzudenken und das auch als Abstauber mitzunehmen und zu sagen, es ist auch gut, dass es da auch eine Erleichterung gibt, ne, in welcher Form auch immer. Und auch über die Funktionalität und die guten Gründe zu sprechen, aber es eben, wie du es auch beschrieben hast, nicht als das Gegebene oder die Wahrheit dann zu verstehen. Und das impliziert für mich auch so diesen Teil von Schließung. Also das habe ich ja gerade schon mal so versucht zu beschreiben, dass für mich Diagnostiken manchmal etwas Schließendes mit sich bringen, in der Idee, jetzt wissen wir es so, in Anschlussfähigkeit. Und Anschlussfähigkeit bedeutet für mich, und dann nochmal neu zu gucken. So. Und also das darf auch so sein, dass möglicherweise erstmal durch eine Diagnose und das eine Diagnose bringt ja oft dann auch nochmal so Handlungsleitfäden mit sich. So eine Idee, wie dann nochmal vielleicht mit dem Verhalten eines jungen Menschen anders umgegangen werden kann, was er für Unterstützung bekommt. Und das finde ich gar nicht das Schwierige daran. So. Aber in dem Moment, wo das auch nicht mehr wirksam ist, dann wieder auch den Weg daraus zu schaffen. So, und dann wieder in die Landschaft zu gehen und zu schauen, und was ist da noch, und was ist da noch neben der ADHS-Diagnose, was ist da noch neben der Bindungsstörung? So, das ist so das, wo ich einfach nochmal so dafür plädiere. Ne? Also in dieser Prozessorientierung zu bleiben. Ne? Das ist auch, ne, was das Systemische sehr gut beschreibt, in der Prozessoffenheit von, und das finde ich auch ein sehr schönes Bild, so eine Dialektik von Nichtwissen und Wissen. Ich darf mich auf was einigen mit dem jungen Menschen, mit den Pflegeeltern, mit Therapeuten, um handlungsfähig zu werden. So, es braucht eine Reduktion, um Schritte gangbar zu machen. Und gleichzeitig brauchst dann möglicherweise auch wieder einen Aufweichen. Also was Nichtwissendes, einen neugierigen Blick, eher was Jungfräuliches, was Suchendes. So, immer dann, wenn auch was nicht mehr funktional ist. So, das ist so das, glaube ich, ja, was ich im Umgang mit Diagnosen ganz, ganz wichtig finde, mitzudenken. Okay. So.
Mein Vorschlag wäre, wir verlassen jetzt mal so dieses etwas allgemeinere, grundlegendere, was irgendwie wir begonnen haben jetzt mit dieser systemischen Haltung und jetzt auch mit Blick auf Umgang mit Diagnosen. Ich würde gerne mit dir noch darüber sprechen, über eine für uns ja total relevante Gruppe, nämlich die Gruppe der Pflegeeltern beziehungsweise der Pflegeelternbewerberinnen. Mhm. Und da würde ich gerne mit dir einmal so eine Runde drehen zu der Frage, was sind so typische Beweggründe, die du kennengelernt hast von Menschen, die sich bereit erklären, ein Kind als Pflegekind in ihre Familie aufzunehmen?
Mhm. Ja, wenn ich da sowas, so Phänomene beschreiben wollen würde, dann gibt es einige Paare, Bewerberpaare, die schon so einen Weg hinter sich haben und denen es leider verwehrt worden ist oder nicht gelungen ist, ein leibliches Kind zu bekommen, die deswegen bei uns sitzen, in der Idee, auch Familie werden zu können. Gleichzeitig gibt es auch Paare oder Familien, die leibliche Kinder kriegen konnten und die irgendwie dann auch älter werden und die sich so unfertig fühlen, nochmal was Gutes zu tun, was zurückzugeben, helfen zu wollen, teilhaben zu lassen, manchmal auch so religiöse Motivation, so eine Idee von Nächstenliebe und auch sowas begegnet mir. Wenn ich das jetzt so zusammenfassen wollen würde und ganz sicher gibt es auch immer wieder Unterschiede in dem, was ich gerade beschrieben habe, in der Individualität von Paaren, die bei uns sitzen. So. Aber ja, das sind so Phänomene, die ich beschreiben könnte.
Mhm. Okay. Und mit denen hast du wahrscheinlich nicht so viel zu tun, vermute ich jetzt. Das ist die Gruppe der Verwandtenpflegen, ne? Das spielt wahrscheinlich bei euch nicht so eine große Rolle.
Gar nicht. Eine Familie begleiten wir in Verwandtenpflege, aber über 40 eben in westfälischen Pflegefamilien im Kontext davon, ja.
Da müssen wir unbedingt mal eine eigene Folge zu machen, weil die Anzahl derer, die in Verwandtenpflegeverhältnissen aufwächst, die steigt ja schon seit langer Zeit. Und wir haben immer so ein bisschen die These im Hintergrund, die konzeptionelle Entwicklung in dem Bereich, die steigt nicht im gleichen Maße wie die Anzahl der jungen Menschen, die in Verwandtenpflegen aufwachsen. Also wird nicht heute unser Thema sein, aber wo ich gerne einmal nachfassen würde, du hast eben die Gruppe beschrieben, der wird ja manchmal so genannt, der ungewollt kinderlosen Paare, die als Pflegefamilie oder als Bewerberin zumindest dann bei euch ankommen oder auch bei anderen. Was würdest du sagen? Das ist ja eine Gruppe, da kriege ich gerade mit, die ist relativ weit verbreitet. Also sind einige Fachkräfte, die mir sagen, das sind die Hauptbewerberinnen aus dieser Gruppe. Und natürlich beschäftigen wir uns sehr ernsthaft mit denen und sie bringen aber eben aufgrund dieses unerfüllten Kinderwunsches auch häufig was mit, was in der Dynamik eines Pflegeverhältnisses nicht ganz ohne ist. Also wo durchaus auch manchmal Schwierigkeiten entstehen können in der Zusammenarbeit beispielsweise mit der leiblichen Familie des Pflegekindes. So, wie sind deine Erfahrungen damit? Wie würdest du das beschreiben?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Ich kann schon sowas beobachten, wie wir in der Vorbereitungszeit und dem, was wir eben auch inhaltlich oder auch methodisch, vor allen Dingen auch methodisch tun mit den Bewerbern und Bewerberinnen, hat der Teil von Leben mit zwei Familien, Biografiearbeit einen sehr, sehr großen Stellenwert. Und ich kann schon sowas wie was Gelingendes auch beschreiben, wenn eben auch ungewollt kinderlose Paare dann in der Vorbereitung, also die Vorbereitung abschließen, wir auch zu einer positiven Bewertung kommen und denen auch zutrauen, so diese komplexe Aufgabe auch angehen zu können. Hilfreich sind dafür sicherlich solche Meilensteine wie ein frühes Kennenlernen zu ermöglichen von Eltern und Pflegeeltern oder man muss auch sagen, so eher Müttern und Pflegeeltern, das ist ja auch sowas, was sich so beobachten lässt, ne? Die Abwesenheit von leiblichen Vätern. Und wir schon, also ich glaube, Menschen sind nicht steuerbar. Und eine Familie oder ein Paar, das ungewollt kinderlos ist, bringt auch Ressourcen mit für ein Pflegekind. So, sie bieten möglicherweise ein kleines, ruhiges Setting, geben irgendwie Bindungsangebote und Beziehungsangebote, die sehr exklusiv ausfallen. So. Und auch das ist ja eine Chance für die Entwicklungsbedingungen eines jungen Menschen. Und gleichzeitig würde ich aber da immer auch mitdenken bei der Vermittlung, also an der Stelle, wenn wir bei Passung sind, diese Besonderheit möglicherweise zu betrachten. Also ergibt das Sinn, eine hochkonflikthafte Elternbeziehung, also Eltern, die nicht zustimmen, die immer wieder, also wo wir davon ausgehen können, die werden das anfechten, die werden vor Gericht gehen, würde ich sagen, dass das möglicherweise Stolpersteine so in den Weg legt. Ja. Sowas mitzudenken, also auch bei der Passung in eine Erweiterung zu gehen, nicht nur in der Betrachtung dieses jungen Menschen und was dieser junge Mensch möglicherweise mitbringt und was die Bewerberin mitbringt, sondern eben auch kontexterweiternd Eltern mitzudenken. So. Und das können wir immer nur für den Moment, weil wir nie wissen, wie sich auch Situationen verändern oder bewegen können. Aber die Chance liegt trotzdem darin, das für den Moment zu tun. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn ich eine Mama möglicherweise mit dem leiblichen Kind begegne, die sagt, ich wünsche mir, dass mein Kind in einer Pflegefamilie aufwächst. Da würde ich sagen, cool, da ist keine Konkurrenz, da gibt es eine Zustimmung, das kann gut passen zu einem Paar, was ungewollt kinderlos ist. Mhm. So, da kann was entstehen und ich glaube auch nicht, dass Bewerber oder Bewerberin, ich unterstelle denen auch nicht pauschal, dass die mit Eltern nicht klarkommen, so. Sehe aber schon so Phänomene und Bewegungen dahingehend, dass der Konkurrenz oder die Verlustangst, wenn dann endlich sowas erfüllt sein könnte wie Familie, dass Eltern eher als Bedrohung erlebt werden, so. Das würde ich so als was sich beobachten lassen kann, beschreiben. So.
Ja. Ich finde es total spannend, wie du das gerade beschrieben hast, weil mir auch nochmal so durch den Kopf ging dadurch, diese ganze Idee von Passung, die kann ja nur prozessual eigentlich gedacht sein. Ne? Also angefangen damit, dass du sagst, es geht nicht nur um Kind und Pflegeeltern, sondern es geht mindestens eben um Kind in seiner Herkunftsfamilie mit der Pflegefamilie. Und so komplex muss man das letztlich auch betrachten. Das heißt, man muss viel mehr Menschen im Blick behalten, wenn man das zu diesem Zeitpunkt der in Pflegenahme, in Pflegegabe, wenn man das da versuchen will, zu bewerten. So. Und das Nächste ist, das, was du gerade beschrieben hast, dann sind die Menschen vielleicht in dieser Anfangssituation bereit, sich auf etwas einzulassen und sagen, auch das passt für mich, so das ist in Ordnung für mich. Heißt aber nicht, dass das über den Lauf der Zeit so bleiben müsste, sondern das ist ja auch wiederum ein Prozess, wo man vielleicht merkt, das habe ich mir ganz anders vorgestellt und mir gefallen die doch nicht so gut, wie ich sie ursprünglich mir irgendwie gewünscht hatte für mein Kind. Und ich merke vielleicht auch gerade, ich habe doch eine ganz innere eigene Sehnsucht, die ist aber erst entstanden, nachdem mein Kind 2-3 Jahre weg gewesen ist oder so. Also das heißt, Passung ist doch was, wo wir eigentlich fortlaufend dran arbeiten, wenn ich das richtig verstehe, oder?
Auf jeden Fall. Also dann bin ich auch wieder bei der systemischen Idee vom Prozess. Also eben, dass es Bewegung gibt, dass sich Personen und Menschen verändern, dass Kontexte sich verändern, dass Lebensbedingungen sich verändern. Ja, und deswegen kann es nur etwas für den Moment sein. Und ich bin angeregt, und das würde vielleicht den Rahmen heute sprengen, auch mit dir einzusteigen in so eine Idee von, was bringt denn dieses Pflegekindersystem möglicherweise so grundsätzlich an Unbeweglichkeit mit? Ich meine da auch sowas zu beobachten, wenn ich in Hilfe zur Erziehung gucke und eine Wohngruppe, die auf Rückführung angelegt ist, also die das Ziel hat, den jungen Menschen zurückzuführen, also ein Ziel hat, und ich mich frage, wieso ist das bei der dauerhaften Idee von Pflegefamilie nicht ein mögliches Ziel und was wird noch dafür getan, dass Eltern dazu befähigt werden, wieder auf ihre Ressourcen zurückzugreifen? Und das nicht irgendwie in 2 Jahren zu schaffen, so, sondern ihnen auch ein längerer Zeitraum gewährt wird, so. Und dann merke ich sowas, dass sowas in mir auch hochkommt, dass es einen hohen Kritiker in mir gibt an diesem System, weil ich finde, was nicht sein darf, und da habe ich eine absolute Überzeugung, dass ein Hilfesystem über Lebenswege von jungen Menschen entscheidet. Also, wenn ein junger Mensch in eine Wohngruppe kommt, hat er möglicherweise andere Möglichkeiten, als in einer Pflegefamilie. So. Und das hat dann nichts mit dem jungen Menschen zu tun, sondern mit dem System, was dem zugrunde liegt. Mhm. Also sowas wie, kann ich denn Pflegeeltern, können die ein Kind auch wieder gehen lassen? Sowas, solche Wirkungsgrößen. Ne? So. Und ich möchte aber diesem kritischen Teil jetzt gar nicht so einen großen Platz geben, finde das aber wichtig mitzudenken, weil das wird möglicherweise einen Unterschied in unserer Haltung bedeuten. So. Und dann gibt es ein hohes Gerechtigkeitsbedürfnis und auch in der Wahrung von Rechten von Menschen. Und wenn ich dann manchmal miterlebe, dass es nicht gelingt, Eltern in ihren Rechten zu begegnen, inkognito Unterbringung, so Pauschalisierungssachen, die sind rechtlich gar nicht durch, wird dann einfach so genannt. Dann merke ich schon auch so eine hohe emotionale Bewegung und sowas von unfair. Und das ist was, was ich glaube, was ich wichtig finde, dass wir das als Fachkraft mitdenken. Mhm. So. Was bedeutet das für meine Haltung? Und dann sind wir wieder bei dem Anfangspunkt, und das tue ich auch fortlaufend, mich immer wieder zu reflektieren, in meiner Rolle, ne, Sogwirkung wahrzunehmen, Stimmung, Überzeugung, wo kommt das möglicherweise her? Wie ist das in meiner Biografie verankert? So, das ist eine Anforderung, die ist bei dieser Komplexität, also wir haben gerade die Komplexität unserer Gesellschaft angesprochen, pluralistische Lebensform und die Komplexität eines Pflegekindernetzwerkes so. Das ist was, was ich glaube, was es unbedingt braucht, damit es gelingen kann. Mhm.
Und du hast ja eben auch angesprochen, dass man sozusagen aus den jeweiligen Systemen ja selbstkritisch schauen könnte, was kriegen wir hier eigentlich nicht so gut hin, was in einem anderen System ganz gut gelingt und was müssen wir vielleicht uns noch drauf schaffen, was ja sozusagen die Grundlage von Weiterentwicklung wäre, ne? Also nicht zu sagen, wir kapseln uns ab und die Pflegekinderhilfe funktioniert eben nur so, wie sie funktioniert und ist was ganz anderes als die Heimerziehung, sondern dass man sagt, nee, Moment mal, warum kriegen die in der Heimerziehung bestimmte Dinge hin und was müssten wir in der Pflegekinderhilfe entwickeln, damit uns das auch besser gelingt als aktuell und natürlich auch andersrum. Also die Heimerziehung könnte sicherlich auch einiges lernen aus der Pflegekinderhilfe. Und ich finde es auch einen faszinierenden Gedanken, weil ich ja viel rumgekommen bin auch so und unterschiedliche Dienste erlebt habe und einige freie Träger auch, die genau gesagt haben, wir wollen das mit den Rückführungen ernst nehmen. Wir wollen eine Idee davon entwickeln, wie das gehen kann. So. Und wenn man sich das traut, zu sagen und zu denken und durchzudeklinieren, dann gelingt es auch, Pflegeverhältnisse zu entwickeln, die nicht ein Drama für die Kinder sind, sondern die durchaus für die Kinder ganz neue Perspektiven eröffnen und Möglichkeiten schaffen, die in anderen Zusammenhängen, in anderen Pflegeverhältnissen wirklich undenkbar gewesen wären. Und das finde ich auch was, also nicht so Versuch-Irrtum-mäßig, sondern wirklich eine sehr fundierte, systematische Weiterentwicklung der Pflegekinderhilfe, wo mein Eindruck ist, da haben wir echt noch Luft nach oben, da kann sich und darf sich noch viel entwickeln, ohne dass man damit alles einreißt, was man vorher aufgebaut hat. Also das darf natürlich auch nicht passieren.
Überhaupt nicht. Und dann bin ich auch wieder beim Gleichzeitigen. Es darf ja, auch genau. Ein Sowohl als auch geben. Und dennoch darf es auch was Hinterfragendes geben. Und ich bin da, also was ich auch schon häufiger gehört habe, wenn ich auf andere Professionen getroffen bin und andere Haltungen möglicherweise, die eher so eine Idee von Neubeälterung haben, die Kinder haben nur Angstbindung und dürfen sich dann lösen, dass ich dann sowas höre und wir gucken nur aufs Kind. Mhm. So, wir gucken nicht irgendwie auf die Eltern, uns geht es wirklich nur ums Kind. So, ich gebe zu, es gibt dann auch einen ärgerlichen Anteil in mir, den ich aber dann auch ganz gut beiseite legen kann, weil ich würde sagen, ein systemischer Blick bedeutet nicht aufs Kind zu gucken. Ich sehe das den jungen Menschen als Akteur und als die zentrale Person dieses ganzen Helfersystems. Aber ich glaube aber auch, dass dieser Mensch nicht isoliert. Also wir leben doch, wir sind soziale Wesen, wir leben von Beziehungen. So wie ich glaube, wie andere mich wahrnehmen, werde ich mich auch verhalten. Also habe ich eher die Erwartung, ich komme hier heute hin und habe die Idee, Dirk Schäfer hat eine ganz gute Idee zu mir. Da komme ich mit einem anderen Gefühl her, als wenn ich die Annahme hätte, oh, ich glaube irgendwie, der denkt, die Frau Sabak, die könnte irgendwie nochmal an der oder der Stelle mal ein bisschen nachjustieren, so. Und das ist doch der spannende Aspekt. Und das ist, und ich will nicht sagen, es ist weniger wert oder weniger wahr, Menschen isolierter zu betrachten. Aber ich sträube mich gegen diese Aussagen von, als systemisch blickender Mensch würde es nicht um den jungen Menschen gehen oder um das Kind, so. Ja. Sondern es geht eher darum, die Wechselwirkung auch mit anzugucken. Und ich möchte auch zeitgleich, auch wenn es auch einen hohen kritischen Anteil in mir gibt, und ich glaube, den brauchst auch, weil so wie Jugendhilfe momentan, was sie so für Ressourcen zur Verfügung hat, gibt es ja auch ein hohes Scheitern, auch in Pflegefamilien, weil die Bedarfe von jungen Menschen sich erweitern, so. Und zeitgleich möchte ich auch sagen, ich sehe auch die Notwendigkeit, dass Menschen sich bereit erklären, Kinder aus anderen Familien aufzunehmen, so, weil es gibt nichts Entsprechendes für ein oder zwei- oder dreijähriges Kind. Ich würde auch nicht sagen, dass dann eine vollstationäre Form der Wohngruppe die bessere Lösung wäre. Das würde ich mir auch nie anmaßen, das zu bewerten. So. Und zeitgleich möchte ich sagen, es macht einen Unterschied, ob ein Kind mit einem Jahr in eine Familie kommt oder zu einem Paar, was kein Kinderwunsch erfüllen konnte so für sich. Oder ob es möglicherweise in ein Familiensystem kommt, wo, und so ein Pflegevater zum Beispiel haben wir auch, der lebt gar nicht so dieses Mama-Papa-Kind so, sondern das ist ein alleinstehender Mann. Der ist selber Sozialpädagoge, der lebt mit seiner Mutter, die wohnt da räumlich in der Nähe. Und der sagt ganz klar, ich möchte gar kein Vaterersatz sein. Wenn die Kinder mich so nennen wollen, dann dürfen die das. Aber das ist hier nicht meine Idee. Und das ist so eine Haltung, wo ich dann so auch deutlich gefärbt von meiner Biografie schon, aber auch so was spür wie, boah, das kann möglich sein. Mhm. Und das öffnet. Und das macht meines Erachtens auch Zugänge möglich, so. Und einen anderen Kontakt zu Eltern möglich. Mhm. Und aus der Perspektive des jungen Menschen, und an den denke ich vor allen Dingen, sehe ich dann sowas wie keine Loyalitätskonflikte, keine Spannung, wenig Macht, und die Freiheit und das wirklich da sein dürfen von, auch wenn du bei mir lebst und das gute Gründe hat, akzeptiere ich zu 100%, dass du andere Eltern hast. So. Mhm. Und das darf sein. Und das ist sowas ganz Essentielles für mich irgendwie. Wie kann so eine Haltung bei den Begleitern von jungen Menschen und Kindern spürbar werden? So in dieser wirklichen Akzeptanz oder vielleicht sogar auch einer Dankbarkeit dahingehend, ohne diese Menschen wärst du gar nicht bei uns. Ja. Auch das nochmal mitzudenken. Ja. So, ne? Ja.
Okay. Ich habe gerade überlegt, ich würde gerne mit dir jetzt mal noch einen Themenwechsel machen, und zwar dahingehend, dass wir ja jetzt eben darüber gesprochen haben, auch wenn man systemisch auf die Welt schaut und auch auf die Pflegekinderhilfe schaut, heißt es natürlich, dass man auch die Kinder, die jungen Menschen, die Jugendlichen im Blick hat. Das ist ja, also hätte ich jetzt auch, wäre ich auf keine andere Idee gekommen. Ich würde es aber gerne mal ein bisschen konkretisieren. Und zwar mit dir über die Möglichkeit oder die Chancen von Partizipation und Beziehungsgestaltung zwischen Erwachsenen und Kindern zu sprechen. Und insbesondere mit Blick auf Partizipation würde ich dir gerne die Frage stellen, was bedeutet denn für dich eigentlich, wir spielen manchmal mit dem Begriff echte Partizipation von Kindern und Jugendlichen in relevanten Entscheidungsprozessen? Also wie kriegt man das hin, dass die echt beteiligt werden und dass das nicht nur so eine Scheinbeteiligung ist oder sie so ein bisschen zufriedengestellt werden, dass sie da auch irgendwo dabei sitzen dürfen, sondern wie geht echte Beteiligung?
Also das liegt für mich ganz nah an einer Haltungsfrage auch, und wir haben vorhin über gleichwürdig gesprochen, so, und auch wenn Erwachsene und Kinder eine unterschiedliche Rechtsgrundlage haben, die auch ihre guten Gründe hat, so in einem Gefälle, glaube ich dennoch, dass es möglich ist, auch Kindern gleichwürdig zu begegnen. Und das bedeutet, dass ich wirklich davon ausgehe, dass auch ein junger Mensch, und das darf auch unbedingt ans Lebensalter angepasst sein, sich als Akteur seines Systems verstehen darf. Und dass der auch gute Ideen haben kann zu seiner eigenen Wirklichkeit und das, was gangbar ist und das, was hilfreich ist. So. Und Das hat für mich vor allen Dingen was mit Haltung zu tun. Also traue ich diesem, gibt es sowas wie Zutrauen? So, das ist sowas, so traue ich das diesem Kind, auch wenn es ein Kind ist oder ein Jugendlicher, das zu? Und ist denn meine Haltung, dass Menschen sich selbst organisieren und dass Ressourcen, dass jeder Mensch und auch jedes Kind Ressourcen hat? Oder glaube ich eher, ich weiß vielleicht was besser? So, und da ist es für mich so eine ganz, ganz feine Schnittstelle. Und es geht für mich auch nicht darum, dass jeder Wunsch, den ein Kind äußert, wenn ich jetzt bei Partizipation bin, erfüllt werden kann. So, also manche Dinge, da glaube ich auch, dass Kinder das nicht gut abschätzen können. So, die Kinder würden ja dann wahrscheinlich nur noch Süßigkeiten essen wollen und solche Dinge, ne?
Scheint ja nicht so zu sein, ne?
Nein?
Nee, ich hörte davon, ich weiß es auch nicht genau, aber ich hörte davon, dass das wohl, dass sie sich auch da gut regulieren würden. Also ist natürlich jetzt ein Experiment, keine Ahnung.
Ja, das war jetzt vielleicht auch mal im Beobachtungskontext mit meinem Sohn so, mein Eindruck dazu, wenn ich das nicht regulieren würde. Aber erstmal dieses Zutrauen zu haben, dass auch junge Menschen ganz gut für sich wissen können, was gut ist. Und dass ich nicht glaube, dass ich das nur, weil ich Erwachsener bin oder erwachsen und auch Erwachsener, erfahrener oder wissender, dass ich das bestimmen darf. So. Das ist so dieses, das trifft sich für mich wirklich nochmal an der Stelle von Gleichwürdigkeit und Augenhöhe, Partizipation. Und das hat was mit inneren Überzeugungen zu tun für mich.
Was würdest du denn sagen oder machen in der Situation, also ein Klassiker, glaube ich, in der Pflegekinderhilfe, wenn man jetzt sich anguckt, es gibt Umgangskontakte, die Kinder geben zu verstehen auf unterschiedliche Art und Weise. Ich mag jetzt nicht mehr diesen Umgangskontakt, ich will meine Mutter, meinen Vater jetzt nicht mehr sehen. Die Pflegeeltern kommen zu den Fachkräften und sagen, ja, ich kann die ja nicht dahin zwingen. So, wie gehen wir damit um? Was wäre da an der Stelle so dein Umgang mit, sagen wir mal, einem 10-jährigen Mädchen, wie würdest du versuchen, das mit ihr zu besprechen?
Das ist eine spannende Frage. So. Also erstmal als allererstes würde ich dieses Mädchen, das diesen Wunsch an mich richtet als Fachkraft, würde ich ernst nehmen, so in dem, was sie sagt. Und sagen, okay, ich habe das jetzt gehört. So, du wirst gute Gründe haben dafür, dass du das nicht mehr möchtest. So. Und das auch annehmen. Und im Zweiten wäre ich schon auch nochmal sehr neugierig darauf, was denn diese guten Gründe sind. Ohne das wegmachen zu wollen. Aber auch in der Komplexität von System. Also es gibt ja auch dann Umgangsrecht von Eltern. Also da sind wir ja in Spannungsfeldern. Auch meinen eigenen Überzeugungen, also ein Recht von Identität und dass es auch hilfreich ist, jungen Menschen Zugänge zur Verfügung zu stellen. Da merke ich dann so Bewegung, so. Aber das sollte nicht irgendwie direkt eine Beeinflussung dieses Mädchens irgendwie hervorrufen, sondern es erstmal ernst zu nehmen in diesem Wunsch und im Zweiten dann nochmal gut darauf zu gucken, und was ist das denn, also warum möchtest du das nicht mehr? Ne? Was sind deine guten Gründe? Und da möglicherweise nochmal auch, wenn es eine Bereitschaft gibt und eine Offenheit, in so etwas Veränderndes zu kommen. Also ist das sowas wie Kontext? Gibt es auch sowas wie, du merkst, dass alle Erwachsenen gestresst sind? So, und damit würde ich diesem jungen Mädchen nicht abschreiben wollen, dass es diese Gefühle hat. So, aber in der Erweiterung schon nochmal das gern verstehen wollen. So, in dem ernst nehmen. Und möglicherweise gibt es ja auch nochmal Dinge, die verändert werden können oder zum späteren Zeitpunkt und das erstmal so zu lassen und dann nochmal auf das Thema zu gucken, so, weil sowas ist ja im Prozess, also auch immer wieder anzubieten, wenn du nochmal auf deine Geschichte schauen möchtest, wenn du, ne, das auch als Erwachsener zu tun, als Fachkraft, ich finde, wir haben da eine Verantwortung, das muss dann nicht aus diesem jungen Menschen heraus entstehen, so. Ja, ich glaube, das wäre eine Idee, die ich jetzt heute formuliere, wie ich damit umgehen würde.
Ja, danke dir. Also das war jetzt ein bisschen überfallen, aber ich finde das ganz, ganz überzeugend und interessant, wie du dem, was du vorher ja auf so einer Metaebene beschrieben hast, sehr treu bleibst in der Vorstellung, wie könnte so ein Gespräch mit so einem Mädchen aussehen, was könnte man machen. Also ich glaube, dass das nochmal so ein bisschen wie so Fleisch an Knochen bringt, ne? Dass man eine Idee davon kriegt, na, wie geht's, also wie könnte das denn jetzt tatsächlich ablaufen? Und ich finde das finde ich sehr interessant, wie du das gerade beschrieben hast. Du hast mit mir auch mal angefangen, darüber zu sprechen, dass für dich ein interessantes Thema ist auch, wie helfen wir eigentlich oder wie unterstützen wir Kinder und Jugendliche dabei, auch einen guten Umgang mit ihren Gefühlen zu kriegen. Und hast, glaube ich, sowas gesagt wie, ist ja für uns Erwachsene schon manchmal nicht so ganz leicht. Ne? Und wie soll das dann für Kinder, für Jugendliche leicht sein? Und auch da würde ich gerne nochmal nachfragen, so unter der, auch so ein bisschen unter der Überschrift Partizipation und Gestaltung von einem Miteinander. Was hast du da für Ideen und Ansätze, wie man Kinder gut dabei begleitet, mit den Gefühlen Umgang zu finden?
Also erstmal würde ich Gefühle auch nie als was Isoliertes betrachten, was nur aus diesem jungen Menschen heraus so strotzt und entsteht, sondern oft auch in Wechselwirkung. Also dann bin ich wieder bei Kontexten und Beziehungen. Und ich finde es hilfreich, nicht allzu sehr so eine Erwartung als Erwachsener zu haben, Kinder müssten jetzt benennen können, was sie fühlen. Weil ich glaube, das ist eben etwas, was ja selbst Erwachsenen schwerfällt, und mir eher nochmal die Frage zu stellen, was könnte denn stattdessen sprechbar werden? So, wenn es jetzt nicht um die Benennung von, dann braucht man, müsste ich ja auch erstmal Gefühle kennen und eine klare Idee dazu haben, wenn ich was in mir erlebe, okay, das ist Wut, das ist Traurigkeit, also da brauchst du ja auch eine Edukation nochmal dahingehend, überhaupt in Kontakt mit sich zu kommen. Und ich glaube, als wir darüber gesprochen haben, ging es mir vor allen Dingen auch nochmal darum zu sagen, manchmal meine ich sowas zu beobachten, und das hat für mich wenig mit Partizipation zu tun, dass dadurch, dass eben Kinder und junge Menschen auch kognitiv oder in ihrer Sprachentwicklung oder in ihren Zugängen zu ihren Gefühlen durch ihre Geschichten über nicht so viele Ressourcen und Möglichkeiten verfügen, was auszusprechen. Oder was so zu zeigen, womit ich als Erwachsener dann meine, was anfangen zu können. Und ich würde zeitgleich davor warnen, dann zu sehr in Annahmen zu gehen. Also dann tue ich das jetzt, weil ich will dich ja verstehen. So, ich will ja verstehen, was mit dir los ist. Und das auch zu nehmen, was da ist. Also auch wenn das nur ein bisschen ist. So, auch irgendwie eher sowas Demütiges und Reduziertes in meinen Erwartungen auch irgendwie anzusetzen. So. Und vor allen Dingen, auch wenn ich was beobachte oder Gefühle sprechbar werde, mich davor immer wieder auch selber warne, das nicht zu sehr zu interpretieren. So. Du hast das gerade bei den Umgangskontakten angesprochen. Ich finde dieses Modell hochfragwürdig, dreimal im Jahr seine Eltern in einem geschlossenen Raum mit einer Fachkraft, den Pflegeeltern und dem Pflegekind, also wo ich mir so Fragen stelle nach Kontext. Selbst ich als Fachkraft habe da schon Spannungsgefühle. So. Also auch da nochmal das mitzudenken. Ne? Also was für Gefühle und Atmosphäre streue ich auch rein durch diesen Kontext? Und ja, wäre es nicht hilfreich, nochmal in was anderes zu gehen und möglicherweise dann auch eine Veränderung zu beobachten?
Wie erlebst du da Veränderungsbereitschaft des Systems? Also mir leuchtet es sofort ein, was du gerade beschreibst, und ich frage mich jetzt, wie kann man es, also kann man es anders machen? Ist es zulässig oder stößt man da gegen eine Reihe von Widerständen, wenn man das probiert?
Also in der Anregung, das nochmal mitzudenken, erlebe ich schon auch eine Offenheit bei meinen Kollegen und Kolleginnen, dass es nochmal ein spannender Impuls ist. Und ja, das würde ich schon so beschreiben, dass es da auch Möglichkeiten gibt, nochmal über Kontexte nachzudenken und
Ja, weil wir haben ja im Grunde genommen jetzt schon die zweite Stelle, wo so Entwicklungspotenziale sichtbar werden, wenn man denn sich traut, dran zu gehen, ne? Und wenn man sozusagen diese Veränderung auch mitgestaltet und nicht sich einrichtet, sich arrangiert in den Bedingungen, die schon immer gegolten haben und die auch für die Zukunft weiter gelten. Also das finde ich ist gerade wirklich auch anregend zu überlegen, wie könnten wir es auch anders machen, wie könnten wir es mal anders ausprobieren und mal schauen, welche Effekte, welche Äußerungen kriegen wir denn dann vielleicht auch, ne, wenn wir das gemeinsam anders gestalten.
Ja, ich würde gerne noch, also ich merke, dass ich noch so ein bisschen bei diesem Gefühlsthema hänge. Ja. Und jetzt waren wir ja gerade bei Umgangskontakten, und da ist nochmal, also eine Sache, die ich gerne teilen möchte mit dir, ist so dieses, also da bin ich wieder bei diesem Ausgangspunkt, an dem wir waren, wie nehme ich denn auch was wahr, was ich, also meine wahrzunehmen und zu bewerten und zu beurteilen dann, auch bei meinem Pflegekind oder als Fachkraft bei dem jungen Menschen, Und da finde ich eben ganz, ganz wichtig mitzudenken, dass der Kontext einen Unterschied machen kann. Also gehe ich davon aus, dem Kind ist nichts Gutes widerfahren, das hat möglicherweise ein Trauma, wird getriggert, also in so vereinfachten Kausalketten wird meine Wahrnehmung möglicherweise auf das, was ich dann meine zu beobachten, eine andere sein, als wenn ich davon ausgehe, das Kind konnte aus guten Gründen nicht zu Hause bleiben, es hat aber möglicherweise jetzt auch keine schlimme Traumatisierung oder posttraumatische Belastungsstörung entwickelt, Das nochmal mitzudenken. Und das finde ich ganz, ganz entscheidend, wenn wir begleiten ja auch Bereitschaftspflegefamilien, aber ja eben auch viele Familien mit dauerhafter Perspektive oder langfristiger, wie auch die Beschreibung von Pflegeeltern ausfallen. Also was sie im Nachgang bei ihren Pflegekindern beobachten. Und da wünsche ich mir auch oft nochmal einen Abstand nehmen von, okay, und wenn ein Kind sich dann nochmal besonders auffällig zeigt, weil es schlechter schläft, weil es unruhiger ist, dann kann natürlich ein guter Grund dafür sein, dass es diesen Kontakt mit der Mama oder dem Papa gab. So. Und zeitgleich können es auch noch ganz viele andere Gründe sein, nämlich eine Anspannung in einer Situation, eine Enge im Raum, zu spüren, alle Erwachsenen sind angespannt, irgendwie ist das unnatürlich, irgendwie ist das schräg. So, und das immer mitzudenken, so, weil ich glaube, die Einladung zur Schließung und dann auch dahin zu gehen, Kontakte sind nicht hilfreich oder nicht gut, die ist deutlich da. Und damit sage ich nicht, dass immer und zu jedem Zeitpunkt Umgangskontakte für einen jungen Menschen hilfreich sind. Da will ich auch deutlich Abstand von nehmen. Aber dass wir auch in diesem Zusammenhang uns immer wieder reflektieren und nochmal schauen, wie komme ich denn zu dieser Einschätzung? Was bringt das so? Welche Brille hatte ich auf? Und hat das vielleicht Einfluss darauf, wie ich dann im Nachgang den jungen Menschen, der bei mir lebt, bewerte?
Mhm. Okay, gut. Ich mache noch mal einen kleinen Sprung, und zwar begegnen wir uns am, 13.03. in Köln auf dem Fachtag auf dem Podium und sprechen zum Thema Adultismus und die Auswirkungen, die das auf die Pflegekinderhilfe hat. Nicht nur wir beide, sondern auch noch ein paar andere, da freue ich mich schon sehr drauf. Ich würde dich heute gerne schon mal fragen, welche Herausforderungen siehst du denn eigentlich aktuell in der Pflegekinderhilfe durch das Machtgefälle zwischen Erwachsenen und Kindern? Also wenn man das so verkürzt jetzt einmal fragen würde. Gibt es da irgendwelche besonderen Herausforderungen, die du siehst oder wo du auch mit deinen Kolleginnen und Kollegen regelmäßig irgendwie an Punkte kommst, wo du denkst, Mensch, das ist echt, also ist wirklich schwierig und herausfordernd für uns, das gut zu gestalten?
Ja, also das greift so in die Nichtsteuerbarkeit von Menschen. Und wenn ich im komplexen Helfersystem eben unterwegs bin, was mich ja häufig im Pflegekinderwesen begleitet und möglicherweise eine Vormündin oder einen Vormund mit am Tisch sitzen habe oder auch eine Jugendamtsmitarbeiterin, erlebe ich schon deutliche Unterschiede in Haltung und auch in dem Wissen zu glauben, was für das Kind das Beste ist. Und das unterstelle ich erstmal allen Fachkräften und Mitwirkenden an System haben die Idee, das Kind zu unterstützen und nur das Beste so zu wollen. Aber da eben zu beobachten, dass es da deutliche Unterschiede in Haltung gibt von dem, was wir Kindern zutrauen, was ist so meine Idee von Erziehung. Und ich würde ja auch sagen, es macht immer ein Spannungsfeld auf, weil ich auch eine gewisse Rahmengebung für junge Menschen in Form von Schutz, in der Wahrung von Rechten auch als unabdingbar sehe. So, ich achte auch darauf, dass mein Sohn nicht auf der Straße läuft, dann halte ich den auch mal fest. So, ne? Also es braucht, glaube ich, beides und dieses Gleichzeitige mitzudenken, das erlebe ich als Spannungsfeld und ich erlebe auch als Spannung, wenn es eben deutlich, also wenn so unterschiedliche Haltungen aufeinander prallen und es dann, und da sehe ich eine große Gefahr, oft die Erwachsenen meinen, dann darüber sich auszutauschen, wer jetzt Recht hat. Mhm. Also es hat so was Einladendes auch von Recht und Unrecht und wahr und unwahr. Und da finde ich, geht dann ganz oft der Blick auf den jungen Menschen verloren. So, das immer wieder dann nochmal irgendwie so zu intervenieren und zu sagen, stopp. So, auch wenn ich meine, ich nehme jetzt was wie Machtgefälle wahr. Aber wie schaffen wir es wieder, auf diesen jungen Menschen zu gucken und uns nicht als Erwachsene rechthabend so zu diskutieren?
Mhm. Ja, kann ich auch ganz viel mit anfangen. mein Eindruck ist, dass wir auch als Erwachsene häufig, also dass uns auch noch oft die Vorstellung davon fehlt, wie es anders sein könnte, also sozusagen mit dem eigenen biografischen Hintergrund, dass man das doch so gewohnt ist, dass die Erwachsenen sagen, wo es lang geht und das sozusagen in der Generation, die ja auch alle irgendwie mal Kinder waren, aber die sich da vielleicht auch nur noch so dran erinnern können, dass sie sich das nicht anders vorstellen können. Also dass sozusagen das nicht im Bereich des Denkbaren ist, wie man sich anders begegnen kann, als so, wie man es selbst in seiner eigenen Kindheit und Jugend auch erfahren hat. Und da steckt ja einfach auch eine große Chance drin, aber auf der anderen Seite glaube ich auch wirklich eine große Aufgabe. Also da etwas zu durchbrechen, was sozusagen Kindern, Jugendlichen heute die Möglichkeiten bietet, da eine neue Form des Miteinanders mit Erwachsenen. Ich weiß nicht, ob das von den Begriffen her passt, aber dass das auch gleichwertiger im Grunde genommen möglich ist, Aushandlungsprozesse, die dann nicht so abgestoppt werden können, sondern wo man sagt, nee, es kann mühsam sein, aber das müssen wir jetzt mal zu Ende führen, also müssen wir zu Ende denken. Und das kannst du nicht mit so einer, in Anführungszeichen, Basta-Politik dann irgendwann beenden, wenn es dir mal gerade nicht mehr passt.
Ja, und da finde ich auch, also manchmal mag ich auch die Perspektive nicht zu sehr auf Pflegekinder zu schauen, auch wenn es markierte Unterschiede gibt zu Kindern, die in ihren Ursprungsfamilien aufwachsen können. Und manche Themen gleichen sich aber auch so. Also sowas wie eine hohe Verunsicherung auch in Erziehung, die auch durch Komplexität, würde ich, da sind wir auch wieder so bei pluralistischen Lebensformen und Erziehungsmöglichkeiten, auch dazu führen, dass, glaube ich, Eltern nochmal neu drüber nachdenken. Und ich würde immer sagen, und es bedeutet, alles wird eine Bedeutung haben, aber ich würde auch nicht sagen, es ist super schlecht, einem Kind mehr vorzugeben. Aber es wird was bedeuten. So, ne? Genauso wie eine hohe Ausrichtung an Bedürfnissen. Also das wäre für mich eher so was, ich sehe dich, ich höre dich, ich nehme dich wahr, auch was bedeutet. Und das bedeutet vor allen Dingen auch eine größere Anstrengung, weil ich viel mehr in Aushandlungsprozessen bin. Und da finde ich auch die Frage berechtigt, wie viele Ressourcen habe ich so, ne, als Eltern oder Elternschaft, ob ich jetzt Pflegeeltern oder leibliche Eltern bin. Und auch da wieder das zu öffnen und auch nicht in so ein richtig und falsch zu kommen, so, sondern auch es mitzudenken und auch viele Dinge mitzudenken, die das so beeinflussen können.
Okay, gut. Wo ich noch mit dir gerne hinschauen will, ist, wir arbeiten ja in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen gerade sehr intensiv an den Fragestellungen rund um Kinderrechte, Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe, wie kann man das konzeptionell fassen, aber auch, wie kann das für jeden Einzelfall stärker durchdekliniert werden in Aushandlungen mit den jungen Menschen selbst, mit den Eltern, mit den Pflegeeltern. Das heißt, das ist ein Thema, was uns sehr fortlaufend beschäftigt, und ich weiß auch von der Fachszene, von den kommunalen und von den freien Trägern, auch da sind die Pflegekinderdienste natürlich sehr intensiv damit befasst. Ich würde gerne einen besonderen Fokus mal versuchen zu setzen, und zwar, wir haben ja eben schon zumindest angerissen, die Bedeutung der Zusammenarbeit mit den leiblichen Eltern und auch die Mitgestaltung des Zusammenwirkens zwischen Pflegeeltern und Eltern. Also, dass man sich sozusagen darum kümmern muss und dass man nicht sagen kann, ja, entweder läuft oder es läuft nicht, da haben wir gar keinen Einfluss drauf als Fachkräfte, sondern das ist was es mitzugestalten gibt. Ich bin der festen Überzeugung, dass das im Hinblick auf Kinderrechte ein total relevanter Aspekt ist. Also dass das nicht nur was ist, wo wir sagen, da ist eine Hilfe zur Erziehung, da müssen also auch die leiblichen Eltern was von haben, weil die sind am Ende des Tages immer Adressaten der Hilfe, ne, so steht es im Gesetz, sondern dass man darüber hinaus an der Stelle eben auch Kinderrechte verwirken kann oder ermöglichen kann. Und da würde mich zu interessieren, ob du auch den Eindruck hast, das Gefühl hast, wir können da richtig explizit was verändern für die Situation und die Kinderrechte von Pflegekindern, wenn wir mit deren Herkunftsfamilien, mit deren Eltern auch in einer guten Zusammenarbeit und in einem guten Austausch stehen.
Also das würde ich jetzt erstmal mit Ja beantworten. So, dass auch viel Luft nach oben ist. Und würde gleichzeitig eben auch nochmal, also finde nochmal spannend, an welches Kinderrecht denke ich dann und wer bewertet es wie. Das Recht auf Eltern und Familie und auch auf Identität, da bin ich total bei dir und würde sagen, ja, und das findet die Verwirklichung ja darin. Ich finde die Frage nach strukturellen und personellen Ressourcen dafür ganz hilfreich, das nochmal mitzudenken, ne? Aber dass da nochmal viel Luft nach oben ist und auch Rechte oft nicht gewahrt und nicht gesehen worden, also ich würde auch eher sagen, nicht beachtet worden sind, gar nicht in der Idee, sie bewusst jetzt wegzumachen, sondern auch aufgrund dessen, dass es gar nicht das Wissen darüber gibt, so, ne? Und alleine in so eine Aufklärung zu kommen, darüber, was haben Kinder überhaupt für Rechte und das mit den Pflegeeltern, den Eltern und den jungen Menschen zu tun, macht schon einen riesen Unterschied. So, ne?
Ja.
Und du hattest mir ja so eine kleine Skizzierung geschickt, worum es heute gehen könnte. Und eine Frage dabei war, dass ich auch die Möglichkeit hätte, mein Lieblingskinderrecht zu nennen.
Ja.
Und war ich im Diskurs mit mir, ob das Recht auf Familie oder auf Identität ist. Und die beiden liegen nah beieinander. Und habe auch nochmal so bemerkt, und es ist spannend, dass ich gerade die auswähle, weil das zeigt auch gut meine Überzeugung. Mhm. So hätte ich jetzt das Recht auf Schutz genommen. Und auf Unversehrtheit und auf Versorgung, auf Teilhabe und Förderung wird es wieder was anderes bedeuten. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? So auch das, die Entscheidung, auch die wir treffen, sind ja nicht die Wahrheit. Und ich glaube aber, diese Gleichzeitigkeit und nichts hinten rüberfallen zu lassen und auch ein Kinderrecht, also ein Kind, das auch ein Recht auf Schutz hat und unversehrt und ohne Gewalt aufwächst, so, wo ich denke, ja, und deswegen lebt es doch in einer Pflegefamilie und darum haben sich die Erwachsenen verantwortungsbewusst gekümmert. Und das gibt doch auch die Chance, jetzt zu was anderem hinzugucken, nämlich in dieser möglichen Idee von, davor können wir dich schützen, das, was deine Eltern nicht geschafft haben aufgrund ihrer eigenen Biografien und Erlebnisse und vielleicht auch fehlenden Ressourcen, weil sie es nie kennengelernt haben, gibt es jetzt Menschen, die das schaffen und gleichzeitig können doch Eltern dann irgendwie was anderes tun.
Mhm.
Und dann bin ich ganz schnell bei diesem, das habe ich mir, glaube ich, auch mal von dir geklaut, dass Leben mit zwei Familien für junge Menschen auch zum Entwicklungsvorteil werden kann.
Mhm.
So, wenn es eben was Daseingebendes und was Wechselwirkendes und eine Anerkennung dieses Lebens vor allen Dingen auch von den Erwachsenen gibt. So, mhm. Ja.
Ja, also sozusagen, dass es nicht damit festgeschrieben ist, dass du erstmal Probleme hast in deinem Leben, sondern dass da auch eine Riesenchance drin stecken kann, aber dass man natürlich das gestalten muss, ne? Und da Kinder und Jugendliche auch noch nicht alles alleine gestalten können und auch nicht müssen, ist es eben hilfreich und wichtig, dass da welche an ihrer Seite sind, die das ja mit viel Wohlwollen auch mitgestalten. Mona, du hast ein bisschen was vorgegriffen jetzt zu einem Thema, wo ich dich, wir haben das überlegt, wir haben ja ein paar Sachen, die haben wir jetzt sehr ausführlich besprochen und es gibt ein paar andere Themen, die würde ich gerne ganz kurz und knapp von dir beantwortet haben. Weil du jetzt schon auf deine Lieblingsrechte gekommen bist, machen wir jetzt einen kleinen Sprung und ich würde gerne mit dir so ein kleines Fragen-Antwort-Ping-Pong machen. Und wir bemühen uns um kurze Frage und kurze Antwort. Wir gucken mal, ob das aufgeht. Mal schauen. Du wirst es wissen, du kennst die Diskussion darum. Es gibt im Zusammenhang mit den Kinderrechten und Kinderschutzentwicklung in der Pflegekinderhilfe gerade vermehrt die Forderung und den Anspruch, dass Kinder, Pflegekinder eine Vertrauensperson haben sollen. Und für viele Fachkräfte ist es noch immer so ein Punkt, wo sie sagen, ja, wie soll das jetzt eigentlich gehen? Also suchen wir jetzt eine Vertrauensperson, suchen die Kinder und Jugendlichen eine Vertrauensperson? Was macht die? Was müssen wir datenschutzrechtlich berücksichtigen? Und. Also ganz viele zusätzliche Fragen, die will ich gar nicht heute alle mit dir beantworten, sondern meine Bitte an dich ist, sag doch mal, was geht dir durch den Kopf, wenn du über Vertrauenspersonen von Kindern und Jugendlichen in der Pflegekinderhilfe nachdenkst?
Also, zu der Frage, wer sie benennt, das war ja was du gerade zur Verfügung gestellt hast, würde ich sagen, das kann doch nur der junge Mensch, weil der entscheidet doch, zu wem er Vertrauen fasst und zu wem nicht. Das hat was mit Beziehung zu tun. Und gleichzeitig habe ich die Chance, als Fachkraft nochmal Anlaufstellen zu benennen in Form von Ombudsstellen und Beschwerdestellen, wo Kinder sich hinwenden können. So, aber die Person des Vertrauens, das ist was, was in einer wechselseitigen Beziehung entsteht. So, und ich finde, da hat der junge Mensch jede Freiheit zu benennen, wen er auch immer will. Und das haben die Erwachsenen dann, also an der Stelle finde ich auch zu nehmen. So, also diese Idee auch möglicherweise zum Hilfeplangespräch einen Freund oder eine Freundin mitzubringen. Warum nicht, wenn das zur Sicherheit führt? Und dieses Recht würde ich auch Eltern zusprechen, so, ne? Aber es ging ja um kurze, knappe Antworten. Ich mache jetzt mal einen Punkt.
Ja, aber die war kurz, knapp und sehr präzise. Also vielen Dank. Zweite Frage ist, wir beschäftigen uns auch in dem Zusammenhang ganz intensiv mit der Frage, die klassischen Hilfeplangespräche, die wir so üblicherweise kennengelernt haben, auch in unseren Projekten, in unserer Forschung, aber auch bei dem, was wir so mit Fachkräften diskutieren. Die sind noch, also ich mache es mal nicht ganz so vorsichtig, sondern die sind ein bisschen altbacken in ihrer Struktur. Und viele junge Menschen erzählen uns, dass sie sich eigentlich so ein bisschen wie in einer Verhörsituation fühlen, dass sie irgendwie nicht den Eindruck haben, dass sie da was mitgestalten können, bis hin dazu, das ist unattraktiv vom Setting her und so. Wenn du dir das aussuchen dürftest, wie man sowas macht, oder vielleicht machst du es schon, das weiß ich jetzt gar nicht, wie wäre ein ideales, beteiligungsorientiertes Hilfeplangespräch mit jungen Menschen?
Unterschiedlich, würde ich sagen, aber auch, also vor allen Dingen daran orientiert, was der junge Mensch glaubt, was er für einen Rahmen braucht, um sprachfähig zu werden. So. Und für mich wird es auch sowas geben dürfen wie unterschiedliche Settings, so, weil die Bedürfnisse sind möglicherweise ja sehr verschieden von Eltern, Pflegeeltern, aber auch da den jungen Menschen ernst zu nehmen. Und wenn das eben der Spaziergang ist oder der Platz, wo der immer mit seinen Peers abhängt, warum nicht? Also wenn ich dadurch was die Wahrscheinlichkeit erhöhe, was zu hören, was den jungen Menschen wirklich bewegt und befasst, würde ich alles dafür tun, so einen Rahmen zu schaffen.
Mhm. Ja. Was wir manchmal hören, ist dann der Hinweis, ja, die wollen ja gar nicht. Also die wollen sich auch gar nicht beteiligen. Was machen wir denn damit? Also lassen wir die dann in der Nichtbeteiligung und sind damit dann einverstanden oder ist es vielleicht auch ein Symptom für irgendwas anderes?
Auch das, finde ich, kann nicht pauschal beantwortet werden. Ich stelle mir dann immer die Frage, habe ich schon genug dafür getan, dass der junge Mensch will? Da bin ich wieder bei diesen Kontextveränderungen. Mhm. So, als allererstes. Als zweites würde ich mich fragen, was hat ja bislang dieser junge Mensch für Erfahrungen gemacht, wenn es um Beteiligung ging? Also wenn ich irgendwie was sprechbar mache und davon wird eh nichts gehört, dann habe ich möglicherweise auch keinen Bock mehr, an so einer Runde teilzunehmen. Mhm. Dann sind wir wieder bei echter Partizipation oder vermeintlicher. So. Und aber gleichzeitig anzuerkennen, dass in so einem, also in einem System, wo es einen krassen Machteingriff gibt durch Schutz, also durch Kinderschutz, auch diese Erfahrung, was mit jungen Menschen machen kann und es auch Überforderung geben darf. So, und auch das zu sehen und auch das Wechselwirkung bedeutet in ohnmächtigen Kontexten so, weil ich durfte nicht entscheiden, wo ich lebe und ich darf es auch jetzt nicht. Also das auch immer mitzudenken. Mhm. So.
Okay. Wir haben zusätzlich noch die Aufgabe bekommen vom Gesetzgeber, dass wir jetzt auch Beschwerdemöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die in Pflegefamilien aufwachsen, zur Verfügung stellen. Und ganz kurz und knapp gesprochen, wir haben dann festgestellt, das ist was anderes als in der Heimerziehung. Also so ein bisschen flapsig. Es reicht eben nicht, den anonymen Briefkasten in der Pflegefamilie aufzuhängen und zu hoffen, dass dann irgendwelche Beschwerden abgegeben werden, weil es ist gar nicht so leicht, sich in so einem geschlossenen System wie einer Familie über die Familie oder die Angehörigen der Familie zu beschweren. Hast du irgendwelche Positivbeispiele, guten Erfahrungen schon mitgekriegt oder vielleicht auch selbst mitentwickelt, wo es so um dieses Thema geht, wie kann es gelingen, dass sich junge Menschen in Pflegefamilien auch beschweren über irgendwas?
Finde ich schwierig. Also ich greife da jetzt nicht auf einen großen Erfahrungsschatz und gleichzeitig denken wir das immer mit, also Erreichbarkeit. Ich finde, also das knüpft schon für mich an den Teil von Vertrauenspersonen, also die auch mitzudenken, die einzuladen, da eine Beziehung auch als Fachkraft herzustellen, möglicherweise Zugänge zu erleichtern, so. Und ich würde gleichzeitig sagen, auch als Fachkraft, es geht, also im WPF-System gibt es ja auch die entschlossene Idee, auch eine Beziehung zum Pflegekind aufzubauen und das wirklich auch zu tun und auch das Pflegekind als meinen Auftraggeber und meine Auftraggeberin wahrzunehmen und möglicherweise wirklich, nicht nur möglicherweise, sondern dafür zu sorgen, eine Beziehung auch entstehen zu lassen. So. Und das Pflegekind darf dann nicht nur die Idee haben, ich komme für die Pflegeeltern, sondern ich komme auch für dich. Da gibt es, glaube ich, auch noch Luft nach oben.
Ja, ist mein Eindruck auch. Ja, ist gut. Letzte Ping-Pong-Frage. Und zwar, wir beschäftigen uns mit der Frage und arbeiten daran, wie informieren und sensibilisieren wir eigentlich erstmal die Pflegeeltern und die Pflegeelternbewerberinnen dafür, dass das Thema Kinderrecht und Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe ein wichtiges Thema ist. Was wir mitgekriegt haben, ist, das löst sowohl bei den Jugendämtern als auch bei den Pflegeeltern manchmal Sorgen aus. So nach dem Motto, stehen wir jetzt hier plötzlich unter Generalverdacht, was ich dachte, wir wären sozusagen der Kinderschutz und jetzt sind wir plötzlich der potenzielle Täter oder was? Wie verändert sich euer Blick auf uns? Wie geht man damit um? Dann haben wir Veranstaltungen gemacht, wo wir dann mit einzelnen Kommunen zusammen versucht haben, die Pflegeeltern zu informieren darüber. Und mein Eindruck war, wenn man das auf eine sensible Weise macht, verstehen die Pflegeeltern das ziemlich gut. Es ist kein großes Problem zu erklären, warum sozusagen auch der Auftrag des Jugendamtes oder des freien Trägers ist, eben aufmerksam zu werden, wenn es irgendwo schief läuft. Ne? Das also hatte keiner besonders große Schwierigkeiten mit. Was mir in dem Zusammenhang dann aber aufgefallen ist, ist, dass es den Fachkräften manchmal schwerfällt, mit ihren Pflegeeltern, ich mache es in Anführungszeichen, Klartext zu sprechen, was die Erwartungen angeht, die sie als Fachkräfte an ihre Pflegeeltern haben. Immer so ein bisschen auch mit der Sorge, ich will die nicht verprellen, ich will nicht zu hart eingreifen in ihren Privatraum, ne? Also so ist zwar öffentliche Familie, aber ich muss ihnen ja auch den Privatraum Familie lassen. Und auch ein bisschen dazu, dass einige gesagt haben, wenn wir damit jetzt noch anfangen, finden wir gar keine Pflegefamilie mehr, die für uns bereit ist, ein Kind aufzunehmen. Und also das, was ich dir jetzt da alles gerade aufgezählt habe, das würde ich dir gerne mal hinlegen und nachfragen, welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Also diese Frage nach dem, ist es ein zu schwieriges Thema, um das mit Pflegeeltern zu besprechen? Oder hakt es an irgendwas anderem? Ist man nicht gut in der Lage, seine Erwartungen zu äußern gegenüber Pflegeeltern, weil sie vielleicht eine so empfindlich geringe Ressource in unserer Gesellschaft nur noch sind?
Spannende Frage. Und auch da würde ich sagen, dass das, was ich beobachten konnte, große Unterschiede auch abgebildet hat. Und gleichzeitig Sprache zu finden und Worte zu finden, die sensibel sind, die nochmal betonen, es geht ja nicht darum, Generalverdacht jetzt irgendwie zu äußern. Gleichzeitig geht es aber auch nicht darum, davon auszugehen, dass keine grenzüberschreitenden, und da bin ich ja noch lange nicht bei sexuellen Übergriffen oder was auch immer das für Fantasien auslöst. Es geht ja eher darum, einen grenzsensiblen Umgang zu finden, das nochmal zu beschreiben. Und eben auch nochmal, also wir machen diese Schutzkonzepte auch mit der Infrastruktur, dass wir eben nochmal auf das Gesamtumgebende eines Kindes schauen. So, das weicht ein bisschen was auf in der Gleichzeitigkeit. Und das, finde ich, ist die riesen Herausforderung auch von Beraterinnen. Und ich finde, zu Recht erleben die das so. Ne? Weil wenn ich Vertrauensperson bin einer Familie und es braucht Vertrauen, um Beratung stattfinden zu lassen, und ich gleichzeitig einen Schutzauftrag habe, und dieser Schutzauftrag wird ja, indem ich sprechbar mache, es gibt sowas wie Schutzkonzepte, kriegt er eine andere Präsenz. So, ne? Das macht ein Spannungsfeld auf, das Beratung auch Herausforderung irgendwie gestaltet. So. Und wir haben das manchmal gelöst, dass ich als Co-Beraterin mitgegangen bin. Wir haben auch versucht, Gruppenveranstaltungen, also das macht nochmal einen Unterschied. Gilt das dann für alle oder gilt das also vom Kontext, das mitzudenken? Ne? Darüber nochmal die Zugänge möglicherweise gelingender zu gestalten, ohne das Thema zu verweichlichen. So. Und du hast auch die Frage nach Schulung. Also in der Vorbereitung hat das einen ganz anderen Platz. Auch dadurch, dass es ja die Anforderungen jetzt nach der Gesetzesreform gibt. Wir informieren da schon über Kinderrechte. Wir geben diesem Teil von öffentlicher Familie einen hohen Stellenwert. Wir beschreiben schon die Idee von Schutzkonzepten. So. Ja.
Okay, danke dir. Letzter Themenkomplex, dem wir uns heute widmen wollen, da geht es um die Rolle der Fachberatung. Und da würde ich dir gerne noch zwei Fragen zu stellen. Die erste heißt, welche Kompetenzen sollten aus deiner Sicht Fachberaterinnen und Fachberater unbedingt mitbringen, wenn sie entwicklungsförderlich in der Pflegekinderhilfe tätig sein wollen?
Das habe ich, meine ich, schon an einigen Stellen unabhängig von der Frage versucht, sprechbar zu machen. Also diese Idee von nicht wissend zu sein, eher sich als Begleitung zu verstehen. Ich mag auch das Wort von Kunde und Kundin in dem Kontext von die Menschen, die ich berate und begleite, sind kundig in ihrem Feld so. Also nicht
irgendwie. Naja, spannend.
Und vor allen Dingen immer wieder auch mitzudenken, auch ich bin Kontext und ich bringe in dieser Komplexität und auch in möglichen Spannungsfeldern, die ich als Berater oder Beraterin erlebe, weil diese Rolle, und das ist was Strukturelles, für Eltern da zu sein, für Pflegeeltern da zu sein und für Pflegekinder ansprechbar zu sein, so, das macht einen Unterschied. Und ich finde, es lohnt sich, das mitzudenken, weil das auch eine Erleichterung, also sich selber auch nochmal anders zu verstehen und zu beobachten, gibt es denn auch sowas wie eine Sogwirkung? Wenn ich Pflegeeltern duze und Eltern sieze, das ist so, finde ich, da sind wir wieder bei Sprache, macht einen Unterschied, macht für mich einen Unterschied möglicherweise, macht aber auch einen Unterschied, wenn ich im Kontakt bin mit Pflegeeltern, Eltern und jungen Menschen, weil da wird auch was über Beziehungen ausgedrückt. Das mitzudenken, diese Feinheiten auch, ne, also da immer wieder in so eine Reflexions- und Reflexivität kommen zu wollen, was kann das bedeuten? So, das ist, glaube ich, das, was in dieser Komplexität hilfreich ist. Weniger in richtig und wissend zu denken, sondern in der Individualität und Komplexität von Familien und von zwei Familien und vielleicht von leiblichen Kindern und Pflegekindern und noch einem Pflegekind immer wieder den lohnenden Blick öffnen zu wollen auf die Person, denen ich begegne, so. Und mich auch nicht so wichtig zu nehmen. Ich glaube, das ist auch sowas von, kann auch eine Erleichterung sein in der Idee, Menschen sind nicht steuerbar. Ja.
Okay. Jetzt ist ja die Fähigkeit zur Selbstreflexion ist ja einmal was in dem Menschen selbst wirklich auch liegt. Wie gut kann man das? Wie gut kann man das lernen? Und wie sind aber auch meine Bedingungen dafür? Also das heißt, ich muss ja vielleicht mir auch Gedanken noch darüber machen und damit wäre ich noch bei dem zweiten Teil der Frage, nämlich wie müssen sich Institutionen und Organisationen in der Pflegekinderhilfe in Zukunft weiterentwickeln, um diesem komplexen Anspruch, der ja deutlich wird in deinen Ausführungen, um dem gerecht zu werden. Was hättest du da für eine Anforderung auch an die Weiterentwicklung innerhalb der Profession, wenn du es jetzt nicht auf einer individuellen Ebene dir anschaust, sondern wirklich auf einer organisationalen?
Also da würde ich immer sagen, hilfreich ist sowas wie, also die Fachberater haben ja Supervision als Fachberater, aber auch Teams, und das wird ja durch Co-Beratung ein Stück weit auch versucht zu initiieren, einen Blick von außen zu ermöglichen, also es braucht meines Erachtens einen Kontext mit einem Menschen und einer Person, die da nicht mitmischt, die nochmal sortiert und eben diese unterschiedlichen Haltungen und Ideen mit angucken kann. So, es braucht strukturelle Ressourcen dahingehend. Also wenn ich jetzt ja auch noch möglicherweise Eltern mehr Beratung zukommen lassen möchte, auf die sie ein Recht haben, so, dann brauche ich möglicherweise ein anderes Stundenkontingent. Es ist so, das ist auch was, ne, das eben mitzudenken. Es braucht meines Erachtens einen sensiblen Blick auch bei der Auswahl von Fachkräften. So, ich meine, es gibt im WPF diesen Standard von es braucht eine systemische Zusatzausbildung, ne? Aber das hast du gerade schon beschrieben. Ich glaube, das bedeutet viel, da gibt es ja keine Sicherung, ne? Und immer wieder die Einladung, und das tun wir bei uns im Team sehr regelmäßig, dass wir über Fälle sprechen, dass wir in eine Öffnung kommen. Also dass wir diese sehr isolierte Arbeit, weil als Beratender bin ich aufsuchend, oft alleine in den Familien, möglichst versuchen, dahingehend zu weiten, indem es Kontexte gibt, wo sowas wie Austausch stattfindet, wo sowas wie Reflexion stattfindet. Und
Okay, mir geht gerade so durch den Kopf, wenn ich dir zuhöre, dieses System der westfälischen Pflegefamilien, was ich auch relativ gut kenne, ist ja einfach ein regional besonderes System, ne, was also sehr besondere Errungenschaften hat, die flächendeckend natürlich überhaupt nicht vorliegen in der Pflegekinderhilfe und wo man auch sagen muss, die jetzt bestehenden Qualitätsstandards und Begebenheiten, die müssen wahrscheinlich in der Zukunft ja auch verteidigt werden. Also das heißt ja auch nicht, das ist jetzt einmal entwickelt und damit bleibt es erhalten, sondern da wird sicherlich auch nochmal im Hinblick auf, ich sag mal, Sparpotenziale oder warum ist das eine System eigentlich teurer als das andere, wird es da garantiert politische Diskussionen drüber geben. Und ich finde, du hast ein paar sehr eindrückliche Argumente dafür geliefert, warum man da nicht rangehen darf, sondern warum man eher sich das auch in kommunalen Strukturen ein Stück weit als ein Vorbild nehmen muss und sagen muss, bevor wir uns hier arrangieren mit Bedingungen, wo wir wissen, die reichen heute schon hinten und vorne nicht aus und jetzt kommen zusätzliche Anforderungen auf uns, wir können das eigentlich gar nicht bewerkstelligen, ne? Und dass man auch an der Stelle ein Stück weit eine Politisierung innerhalb der Fachkräfteschaft entwickelt, indem man sagt, okay, wir müssen uns damit auch nicht arrangieren, sondern wir können anfangen, auch darum zu kämpfen, dass die Bedingungen besser werden, wenn wir das ernst meinen und ernst nehmen, dass Kinderrechte und Kinderschutz in der Pflegekinderhilfe in 2025 eine andere Rolle spielen sollen, als das in der Vergangenheit vielleicht getan hat. Es führt nicht dazu, dass wir irgendwas schlecht reden, was früher war, sondern es zeigt einfach auf, wir haben neue Entwicklungsansprüche und die müssen eben gegebenenfalls auch von den Organisationen und der Politik entsprechend hinterlegt werden.
Ja, ich bin da ganz bei dir und es gibt ja auch, also es gibt ja auch eine hohe Kritik an dem WPF-System so und auch der Intransparenz, weil auch das ist geschlossen. Ich finde ja auch spannend, wenn ich so auf Systeme, Familiensystem, Beratersystem, WPF-System und möglicherweise erkenne ich da ja Muster so, wo ich auch immer wieder auch beschreibe und sage, die Anforderung auch von Jugendämtern, dass die sagen, wir wollen wissen, was ihr da tut, so finde ich total legitim und ich hätte überhaupt keinen Stress damit zu beschreiben und wäre auch dankbar, weil das hat ja auch was Öffnendes und was kann ja auch was Anerkennendes bedeuten, eine Idee davon zu bekommen, was macht denn Co-Beratung eigentlich? Irgendwie, da, also das irritiert mich manchmal eher, dass diese Transparenz fehlt. So, und ich frage mich, was sind die Gründe dafür? Und wenn ich doch eine klare Haltung habe und eine Idee habe und was ich glaube, was es braucht. Und wir haben viel darüber gesprochen, wir haben über Pluralisierung gesprochen, gesamtgesellschaftliche Bewegungen, die nicht steuerbar sind, die uns fordern, die uns weiter fordern werden, Einfluss von Medien, Digitalisierung. Dann gibt es verdammt gute Gründe und viele Gründe, daran festzuhalten. Und ich habe auch nicht gehört, dass Jugendämter per se sagen, machen wir nicht. Ich habe gehört, wir wollen gern wissen, was macht ihr mit dieser Zeit? So. Und warum gelingt es möglicherweise anderen Pflegefamiliensystemen in geringerer Zeit? Und ja, berechtigte Frage.
Okay. Mona, wir sind am Ende angekommen von unserer Episode. Ich will aber gerne, bevor wir uns hier verabschieden, dir noch die Frage stellen, ob es noch irgendwas gibt, wo du sagen würdest, ja Moment mal, sind wir gar nicht drauf zu sprechen gekommen, da wollte ich aber gerne noch was zu sagen, weil das passiert ja auch manchmal.
Also dank unserer Vorgespräche und du hast mich sehr gut gesehen und ernst genommen, gibt es nichts, was für mich jetzt so über wäre. Oder was mir fehlt und sicherlich gibt es gleichzeitig noch viel, was ich gern sagen würde, aber auch in Anerkennung der Zeit und auch Komplexität kann ich hier total guten Punkt machen und danke dir für die Einladung und für die Möglichkeit, irgendwie hier sprechen zu dürfen.
Ja, den Dank gebe ich gerne zurück. Es war eine Freude, mit dir zu sprechen und wir verlinken ein paar Sachen in den Shownotes noch, das ist vielleicht noch am Ende, dass einfach die Leute, die sagen, da würde ich gerne mal ein bisschen genauer wissen, wer sie ist, was sie macht, damit die eine Möglichkeit haben, auch Zugang zu dir zu finden. Mona, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Sehr gerne, Dirk.